Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem Ort, an dem die Armut viele Gesichter hat. Wir melden uns nämlich aus Frankfurt-Bornheim, aus der Christusgemeinde. Und hier werden jeden Mittwoch von Ehrenamtlern Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Die Frankfurter Tafel hat hier einen ihrer 12 Ausgabestellen in der Stadt. Und zuletzt hat sich hier, wie überall dort, wo es Tafeln gibt, und das sind ja in Deutschland inzwischen fast 1000 Orte, die Situation deutlich zugespitzt, weil die Preise für Lebensmittel zuletzt gestiegen sind, aber die Spenden weniger werden und immer mehr Bedürftige stellen sich in die Schlange. Und was nun seit einigen Wochen die Situation noch mal verändert hat, dass eben auch Menschen aus der Ukraine, und das werden wir gerade auch hier beobachten können, fragen, ob es für sie Lebensmittelspenden gibt. Unser Thema also in Agenda, wie die Tafeln versuchen, die Armut zu lindern. Was sind Ihre Beobachtungen dazu? Wie stehen Sie zur Arbeit der Tafeln? Wir wollen Ihre Antworten im Verlauf der Sendung aufgreifen. Und deshalb nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464. Und die Mailadresse lautet agenda@deutschlandfunk.de. Nun müssen wir dazu sagen, Eva-Maria Götz, dass die eigentliche Lebensmittelausgabe erst heute Mittag um 12:30 beginnt. Aber wir haben gerade schon gesehen, ein erster Wagen ist vorgefahren und es laufen die Vorbereitungen.
Ja, genau. Man könnte sagen, hier ist jetzt gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm hier an der Christuskirche am Merianplatz in Frankfurt. Ein Wagen ist vorgefahren, deswegen gehe ich mal ins Innere der Gemeindekirche. Und hier wird ordentlich gearbeitet. 10, 15 Ehrenamtler sind damit beschäftigt, auszupacken, was bisher geliefert wurde. Ich sehe vor allem Obst und Gemüse, Bananen gibt es, es gibt Weintrauben. Es gibt hier aber auch Paletten mit grünem Spargel und Brokkoli, Paprika. Alles wird aus der Plastikverpackung rausgenommen und wird einzeln in Kisten verpackt, gleich fürs Angebot. Wurde hier gerade angesprochen, deswegen war ich jetzt etwas irritiert. Ich bin wieder draußen aus der Kirche. Hier ist im Moment alles ruhig. Der Wagen, der das Obst und Gemüse angefahren hat, ist jetzt schon wieder weg. Aber vorhin, als wir hier ankamen mit unserem Übertragungswagen, da war hier schon einiges los. Da standen schon sicherlich 50, 60 Menschen und haben hier gewartet, obwohl die Ausgabe ja erst viel später stattfinden wird. Frau Walter von der Tafel in Frankfurt, was waren das für Leute, die hier heute Morgen schon gewartet haben?
Das waren eine Gruppe Ukrainer, die teilweise von der Stadt Frankfurt hergeschickt werden. Die versuchen, Tickets zu bekommen. Wir geben 150 Kunden von unseren Kunden die Lebensmittel, soweit es geht, und haben dann noch, um es zu limitieren, 40 Ukrainern Tickets ausgegeben. Und das hat sich rumgesprochen und deswegen sind die ganz früh da, um diese Tickets zu ergattern.
Das heißt, ohne Ticket keine Lebensmittel?
Wir geben alles raus, was wir bekommen. Aber um es ein bisschen einzugrenzen, nehmen wir die ersten 40 und die anderen, denen sagen wir, dass wir in Limited, wir haben kein Versprechen, aber alles, was wir haben, geben wir dann auch noch an die anderen raus.
Kommen denn mehr oder kamen heute Morgen mehr, als Sie erwartet haben?
Es war bis jetzt fast jedes Mal, nachdem dieser Krieg losgegangen ist, war der ganze Hof voll Ukrainer, die geschickt worden sind, die es durch Mundpropaganda erfahren haben und die deswegen halt hier einfach ihre Hilfe suchen.
Soweit mal der erste Eindruck. Ich werde mich später noch weiter melden und berichten, wie das hier heute Morgen bei der Tafel so abläuft.
Genau, denn das gehört zur Logik dieser Sendung, dass es Überraschungen geben wird. Wir wissen nicht, wann welche Lieferung kommt, was überhaupt drin ist. Und Frau Walter, Sie nicken heftig, weil das Chaos eben mit zu Ihrer ehrenamtlichen Arbeit gehört. Nun will ich dazu sagen, dass es natürlich nicht ganz einfach ist, weil in Armut zu leben eben auch nicht gerade den Mund in der Regel öffnet, Menschen zu finden, die darüber Auskunft geben, in welcher Lebenssituation sie sind, dass sie hier zur Tafel kommen. Und nun haben wir aber zwei bei uns, die beides tun. Sie arbeiten ehrenamtlich mit und sie profitieren auch davon, dass sie Lebensmittel mit nach Hause kommen. Wir haben Aidan Farrell Cohen, freiberuflicher Schauspieler. Ja, ihre Situation hat sich dadurch verändert, dass sie vor einigen Jahren arbeitslos geworden sind. Jetzt würde mich interessieren, weil sie ja so wie alle anderen alle zwei Wochen Tüten mit nach Hause nehmen können mit Lebensmitteln. Was heißt das für ihre Budgetplanung?
Naja, für mich ist die Budgetplanung dadurch um vieles entspannter. Ansonsten habe ich natürlich, also wirklich kurz vor knapp, muss ich kalkulieren. Und in dem Fall erleichtert das auch andere Dinge, die ich jetzt normalerweise nicht von Hartz IV habe. Was weiß ich, sei es nur mal eine Reinigung. Mhm. Ja? Also so ganz banale Dinge, die jeder eigentlich irgendwann irgendwie auch mal braucht. Die sind normalerweise eigentlich nicht drin und durch die Tafel ist es dann möglich.
Wobei sie nie wissen, was genau sie bekommen. Nee. Oder andersrum gesprochen, sie müssen mit dem klarkommen, was sie kriegen.
Ja.
Was heißt das dann in der Küche?
Dass angepasst werden muss an das, was eben vorrätig ist.
Sagen Sie mal ein Beispiel vom letzten Mal, was Sie ausgepackt haben.
Naja, ich hatte zum Beispiel Fleisch, Putenfleisch. Das war jetzt gerade an dem Tag abgelaufen. Ja. Und dann gab es eben Pute, obwohl ich vielleicht mit der Maultasche das nicht unbedingt vereinbart hätte. Dann gab es eben eine Kombination. Fertig, aus.
Mhm. Also es wird gegessen, was zusammenpassen
genau,
muss.
Genau.
Wenn Sie mit mir in den Supermarkt gehen würden, was könnten Sie mir dann darüber sagen, was Ihr Blick ist? Wie gehen Sie einkaufen? Was hat sich dadurch verändert, dass Sie weniger Geld hatten als vorher?
Ich gehe viel zielgerichteter einkaufen. Also, wenn ich hier von der Tafel komme, gehe ich in der Regel direkt nochmal los, um das, was eben nicht in der Tüte ist, dann dazu zu kaufen. Manchmal haben wir einfach auch so gut wie keine Milchprodukte. Ja, dann ist das eben mal knapp. Und dann dafür haben wir mehr Gemüse. Mhm. Es gibt aber auch umgekehrt, dass wir viel Joghurt oder sowas haben und dafür wenig Bananen. Ja, und dann kaufe ich dann immer noch mal dazu. Und da stelle ich dann sehr konsequent und auch sehr reduziert. Also ich kaufe keine 10 Bananen. Ja, selbst wenn ich jetzt sagen würde, oh, würde mir mal schmecken. Mhm. Sondern dann gibt es eben wirklich nur 4. Und so gehe ich sehr gezielt durch den Lebensmittelmarkt.
Ja, Ihren Namen lassen wir weg, weil Sie das nicht möchten, es sei denn, Sie haben sich anders entschieden. Was würden Sie sagen, wie Sie sich mit dem Geld verhalten müssen, vor allem in der Zeit zwischen den Ausgaben von der Tafel?
Ich möchte sagen, dass mit Geld habe ich viel gespart. Also wenn ich hier Lebensmittel bekomme, dann freut mich meine Tochter sehr darüber, weil manche Lebensmittel, ich kann jetzt nicht im Lebensmittelgeschäft einfach kaufen.
Weil es zu teuer ist?
Ja, ist zu teuer. Da muss man richtig gut mit Geld klarkommen, die Kleidung kaufen, noch was sparen für Urlaub ein bisschen und Lebensmittel, Klamotten für die Schule auch, für noch irgendwelche Ausflüge, dann sparen ein bisschen mehr Geld.
Sie sind in Russland groß geworden und jetzt, wo Sie hier mithelfen bei der Tafel, Ist es sehr gut, dass Sie übersetzen können, wenn Ukrainer kommen und Lebensmittel brauchen? Was haben Sie heute Morgen schon erlebt? Wir haben ja jetzt, die Ukrainer sind wieder weg, weil sie wissen, dass sie erst heute Nachmittag ihre Lebensmittel bekommen. Aber was sind die Fragen, die die Menschen Ihnen stellen? Wo können Sie helfen als Übersetzerin?
Ich bin hier ganz alleine russischsprachige Mädchen oder Mensch. Und natürlich 50 oder 60 Leute kommen zu mir für einmal und viele Fragen gestellt. Ich versuche natürlich vom ganzen Herzen jede Frage beantworten. Und ich erkläre unsere Regeln. Und die Leute fragen, wie viele Marken gibt es heute und ab wann können wir diese Marke bekommen. Und wenn 40 Marken ausgegeben ist, und dann können sie vielleicht noch ein bisschen warten, mit Hoffnung natürlich. Es tut mir leid, die Leute.
Das heißt, wenn die 40 Marken ausgegeben sind?
Ja.
Dann müssen alle anderen woanders hingehen.
Nein, nicht immer. Wenn wir genug Lebensmittel haben, und da können wir noch vielleicht 10 bis 15 Leute noch Lebensmittel rausgeben, wie unsere Chefin, die Gabi, gesagt hat. Und wir geben alles, was wir hier haben.
Genau. Und das wissen wir aber nicht, was es heute sein wird. Und die Situation hat sich nicht nur hier in Bornheim verändert, sondern natürlich bei der Frankfurter Tafel insgesamt. Rainer Häusler ist der Vorsitzende der Tafel. Ja, das, was wir jetzt schon als ersten Eindruck haben, das spielt sich in der ganzen Stadt ab. Es hat sich etwas verändert.
Ja, es hat sich sehr viel verändert in den letzten Wochen. Das sind teilweise auch Dinge, die schon vorher begonnen haben. Aber es ist inzwischen so, dass wir halt mit einer Zusatzbelastung, die vorher an den Ausgabestellen eben nicht war, kalkulieren müssen, und dass wir am Anfang richtig Probleme hatten, diesen Mehraufwand an Lebensmitteln zur Verfügung zu stellen, weil wir einfach nicht mehr Zufluss hatten. Es war das da, was immer da ist.
Ja.
Und es war schon immer knapp. Ja, und jetzt ist es halt der Punkt gewesen, dass wir so knapp waren, dass wir auch für die Bedürftigen, die schon immer kommen, gekürzt haben. Und da gab es natürlich auch tolle Situationen. So eine Sache, die so bei uns an eine Ausgabestelle auch passiert ist, nach was passiert ist, dass einfach die Bedürftigen, die schon immer kommen, gemerkt haben, die Ukrainer, die zusätzlich gekommen sind, die haben zu wenig und haben aus ihren eigenen Tüten, die sie schon hatten, an die wartenden Ukrainer abgegeben. Und das ist eigentlich auch für uns und für uns alle, auch für die Ausgabestellenleitung und so, eine Motivation, dass wir das Richtige machen. Wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja.
Den wollen wir weitergehen.
Wobei das wahrscheinlich auch ein sehr sensibler Punkt ist. Also Sie müssen vermeiden, dass Menschen sich untereinander als Konkurrenten begreifen.
Ja, das müssen wir eigentlich, also aus der Situation muss ich ehrlich sagen, müssen wir eigentlich gar nichts dazu tun. Weil das untereinander, das Verhältnis ist in den Bedürftigen, unter den Bedürftigen sowieso gut. Und es gibt natürlich immer mal wieder Ausfälle nach oben, die dann Forderungen stellen, weil sie irgendwas nicht bekommen. Aber das sind Sachen, dass die Tafel ist jetzt 27 Jahre alt. Diese Fordernden, die gab es schon immer unter den Bedürftigen. Und die Zahl dieser Forderer ist nicht gestiegen, aber die Gesamtzahl der Bedürftigen ist gestiegen. Das muss man einfach mal so sehen im Verhältnis zu dem Gesamtbild.
Frau Walter, warum haben Sie gerade mit dem Kopf geschüttelt?
Es gab doch schon einige von unseren Stammkunden, die Angst hatten und gesagt haben, es wurde immer über die Jahre hinweg etwas weniger in die Taschen reingetan. Und man guckt auch doch mit ein bisschen Argusaugen, was die anderen kriegen. Es ist nachher eine riesige Tauschbörse da vorne, weil der eine will die Champignons, tausche gegen Aubergine und etc. Das ist alles okay, aber man guckt auch, wie viel hat der andere in der Tasche. Also das wird uns auch immer wieder gesagt, es wird weniger.
Mhm.
Deswegen habe ich etwas gezuckt.
Ja, was wir gelernt haben bei der Vorbereitung, dass im Grunde, auch wenn es in der Stadt 12 Tafeln gibt, allein in Frankfurt, dass trotzdem jede Tafel sozusagen ihre eigenen Regeln entwirft. Vielleicht könnten Sie was darüber sagen, wie Sie es sortieren und was Sie für ein Regelwerk haben.
Ich wollte gerade fragen, wie kommen Sie dazu, dass wir andere Regeln haben? Wir nehmen die Lebensmittel an, sortieren sie. In manchen Ausgaben ist es so, dass die Kunden sich das holen können. Bei uns ist es einfach zu viel. Wir haben 150 Familien, da können sich hinter einer Familie auch 8 Personen verstecken. Das heißt, wir haben es in dem großen Raum, den wir von der Kirche zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben wir sortiert nach Brötchen, das ist unsere Krümelabteilung. Dann haben wir Obst, Gemüse getrennt, Wurst, Käse, alles auch nach Moslems, Nicht-Moslems, also Schweinefleisch nicht. Und wenn es losgeht, dann kommen die Kunden vor, geben 1 Euro ab, geben uns 3 Taschen. Mhm. Und dann werden wir die Taschen nach ihren Vorgaben oder nach ihren Bitten voll machen.
Ja, wobei, als ich nach den Regeln gefragt habe, deswegen, dachte ich eher daran, nicht wie sie es aufbauen, sondern wer kommt wann dran.
Wir fangen an, das ist bei uns so geregelt am Merianplatz. Es kommen zuerst die Sozialdienste dran. Das heißt, diejenigen, die es beruflich machen, um für andere zu sorgen, damit die schnell ihren Job machen können, kommen die zuerst dran. Dann kommen über 80.
Also die holen ab,
was
Pflegebedürftige.
Die holen das ab, deswegen, also die machen es beruflich und gehen dann schnell vom Hof. Mhm. Deswegen nehmen wir die vor. Dann kommen über 80-Jährige. Dann kommen 100% Behinderte und wir wissen genau, wir kennen die ja seit langen Jahren, wie wir die einteilen. Man sieht es ja auch teilweise. Dann machen wir eine kleine Pause, weil dann sind wir auch schon mal wieder ein bisschen kaputt. Und dann kommen 70% Behinderte und dann kommen die Normalen.
Und die Normalen sind?
Die Normalen sind ohne Behinderung, sagen wir es mal so.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. Peter Metz, auch Sie gehören zum Vorstand der Frankfurter Tafel. Die normalen, in Anführungsstrichen, wie Frau Walter jetzt gesagt hat, die heißen bei Ihnen Kunden, oder?
Selbstverständlich heißen die bei uns Kunden, ja.
Weil?
Weil es in der Tat Bedürftige sind und wir sagen einfach für alle, ob sie jetzt Behinderte sind oder Jüngere sind, oder es sind alle einfach unsere Kunden. Das ist einfach ein Begriff, der sich eingebürgert hat und ich denke, das ist auch sinnvoll.
Ja, aber als Kunde im Supermarkt kann ich doch aussuchen, aber hier können Sie ja nicht oder jedenfalls nur beschränkt aussuchen.
Das ist vollkommen richtig und ich denke auch, es ist jetzt hier kein Wunschkonzert, um es mal so zu formulieren. Es geht einfach darum, dass man die Menschen, die meistens, nicht nur meistens, sondern die nach SGB II bzw. Hartz IV Unterstützung bekommen, entsprechend den Frankfurt-Pass besitzen. Denn wir können nicht überprüfen, wer jetzt bedürftig ist oder nicht. Mhm. Die Voraussetzung ist dieser Frankfurt-Pass, die kommen zu uns und deswegen sind das für uns Kunden, aber selbstverständlich, Sie haben recht, Sie können nicht wie in einem Supermarkt selbst aussuchen, was Sie wollen, sondern Sie bekommen das, was eben da ist. Und wir haben vorhin schon gehört, es ist jedes Mal unterschiedlich.
Ja, aber sagen Sie Kunde, um das Wort Bedürftige zu vermeiden?
Nein, das hatte ich einfach eingebürgert. Kunde ist für uns einfach ein neutraler Begriff und ich denke, der passt.
Uwe Sasnowski ist Pfarrer hier in der Christusgemeinde. Das ist übrigens eine freiberufliche Gemeinde. Und habe ich was Falsches gesagt?
Freikirchlich.
Freikirchlich, genau. Ich bin. Sehen Sie, wir reden so viel über Ökonomie, dass ich das durcheinander werfe. Eine freikirchliche Gemeinde natürlich. Was ist der Grund, warum Sie der Tafel die Tore aufmachen und dafür wird ja keine Miete fällig? Warum machen Sie das?
Ja, die Christuskirche am Merianplatz hier hat vor ungefähr 20 Jahren ein neues Konzept für sich erarbeitet, in dem wir wahrgenommen haben, dass wir als Kirche an einem sehr zentralen Platz in einer Stadt, in der es sehr eng ist, viel Raum haben. Und diesen Raum für Menschen aus der Nachbarschaft, Umgebung, Bergerstraße, für Menschen, die auch bedürftig sind, öffnen möchten und insbesondere da eben, sagen wir mal, eine sozialdiakonische Arbeit zu gestalten. Wir haben eigene Projekte und arbeiten von Anfang an mit der Frankfurter Tafel zusammen, sodass irgendwann dann auch diese Mittwochsausgabestelle der Tafel hier dazugekommen ist. Ich glaube, schon vor 15, 16 Jahren kam dann die Tafel hier an den Merianplatz dazu.
Und was heute übrig bleibt, in Klammern gesprochen, wenn etwas übrig bleibt, dann wird das morgen gekocht und Sie bieten einen eigenen Mittagstisch an.
Genau. Also die Frankfurter Tafel, mit der wir so schon lange schon zusammenarbeiten, versorgt uns an verschiedenen Stellen eben mit Lebensmitteln, die wir ergänzen durch das, was wir zukaufen, um dann morgen, donnerstags jede Woche für die Gäste, wir sagen Gäste, ein Mittagessen zuzubereiten. Wir haben da nicht nur Gäste, die jetzt aus dem Bereich die bedürftig sind, sondern wir wollen dann auch ein bisschen sozusagen integrieren, die Nachbarschaft, alleinstehende, ältere Menschen, Menschen aus der Gemeinde, Menschen von der Berger Straße sozusagen zu Tisch bitten. Und da unterstützen wir die Tafel, wie gesagt, und den Rest, den kaufen wir dazu. Dann sind hier auch Flohmärkte und all diese Dinge, so ein ganzer Tag.
So, wir haben auch einen Soziologen, der die Tafeln seit vielen Jahren begleitet. Ich glaube, man kann sagen, kritisch begleitet. Stefan Selke, zugeschaltet. Um vor den Nachrichten, die unser Gespräch unweigerlich unterbrechen werden, und wir werden das dann danach fortsetzen, zu beginnen. Wir haben jetzt verschiedene Begriffe gehört. Gäste zuletzt von Herrn Sosnowski, Bedürftige hatte ich gesagt, Kunden, sagt die Tafel. Ist das soziologisch interessant, Herr Selke?
Ja, das zeigt sehr stark die Innenperspektive der Tafeln. Und ich habe jetzt mit sehr großem Interesse zugehört, was sich so verändert hat. Es wurden ja starke Veränderungen angesprochen. Nicht genügend Zufluss, Stammkunden, die irritiert sind, dass sie nicht das bekommen, was sie erwarten, Tauschbörsen. Und man kann vielleicht ganz kurz erstmal sagen, dass das alles die Innenperspektive der Tafel zeigt, wie lassen sich Tafeln organisieren. Das ist ja die Frage der Ehrenamtlichen, die sie mit sehr großem Engagement nachgehen. Und Tafeln haben sich nach und nach immer anders organisiert. Und dazu gehört auch diese Bezeichnung Gäste-Kunden. Und aus einer wissenschaftlichen Perspektive, aus einer Außenperspektive würde man das mit Sicherheit anders bezeichnen. Im neutralsten Fall einfach Tafelnutzer. Und ich würde hier erstmal dafür plädieren, auch die Außenperspektive einzunehmen und sich zu fragen, warum
das machen wir dann gleich in dieser Art und Weise in Ruhe nach den Nachrichten. Pardon dafür. Noch einmal die Nummer für Sie, für Ihre Meinung. 00800 4464 4464 oder agenda@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in Agenda: mehr Nachfrage, weniger Spenden. Wie die Tafeln mit dem steigenden Bedarf nach kostenlosen Lebensmitteln umgehen. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Heute zu Gast in Frankfurt am Main, im Stadtteil Bornheim. Hier in der Christusgemeinde werden jeden Mittwoch gespendete Lebensmittel verteilt. Und wir wollen auch von Ihnen wissen, welche Erfahrungen Sie mit der Arbeit der Tafeln in Deutschland gemacht haben und was Sie sagen können über Leben und Armut in Deutschland. 00800 4464 4464 ist die Nummer für Ihre Beiträge, die wir dann nachher im Verlauf der Sendung aufgreifen wollen, oder agenda@deutschlandfunk.de. Nun habe ich Sie, Stefan Selke, Soziologe von der Hochschule Furtwangen, vor den Nachrichten ein bisschen rüde in dem, was Sie uns sagen wollten, unterbrechen müssen. Sie waren an dem Punkt, dass Sie gesagt haben, wir haben die Innenperspektive der Tafel gehört und dass man das festmachen könne, eben auch an den Begrifflichkeiten Kunde oder Bedürftiger oder Gast. So, jetzt dürfen Sie noch mal, dass wir es genauer verstehen.
Ja, ich versuche das noch mal
erläutern.
Genau, Herr Wiebeke, danke. Ich habe zugehört, was Herr Häusle war, es glaube ich, Rainer Häusle gesagt hat, dass diese Krise, die auch zu dem Hilferuf jetzt geführt hat, dass es nicht genügend Zufluss gäbe bei den Tafeln, schon vorher begonnen hat. Das waren seine Worte und das möchte ich mal aufgreifen, weil das hilft uns, aus der Innenperspektive ein bisschen rauszukommen, wie wird eine Tafel organisiert. Und die Außenperspektive wäre eine zu fragen, warum sind Tafeln in Deutschland notwendig? Und wir müssen uns daran erinnern, dass es Tafeln seit fast 30 Jahren gibt. Und die haben sich verstetigt und sind eigentlich nicht richtig hinterfragt worden. Seit fast 30 Jahren werden da Erwartungen produziert, die nicht erfüllt werden können. Und das waren ja auch die Statements der Tafelmitarbeiter, die Stammkunden, die Angst haben, die mit Argusaugen auf die anderen schielen. Tafeln waren mal 1993 gegründet in Berlin von Sabine Werth, ein System, wo Freiwillige Überflüssiges aus der Konsumgesellschaft verteilen. Und in drei Jahrzehnten sind Tafeln ein System geworden, professionalisiert, besser organisiert, das versucht, Fehlendes zu ersetzen. Und das muss an eine Grenze kommen. Und deswegen ist es eigentlich genau so, wie Herr Häusle gesagt hat, dass das schon viel früher begonnen hat und dass das jetzt nur vielleicht offensichtlicher wird und eben auch von uns auch behandelt wird. Weil die Tafeln diese Erwartungen in der Gesellschaft und bei ihren Gästen, Kunden, Nutzern, wie auch immer wir sie bezeichnen, selbst produziert und geschürt haben. Und die können nicht erfüllt werden, diese Erwartungen. Tafeln sind kein normales Konsumsystem, in dem sich Menschen, und das macht einen Unterschied aus, selbstbestimmt versorgen können. Das wären Kunden oder Gäste, sondern es ist eine fremdbestimmte Versorgung, in der Sachspenden weitergegeben werden und in der, das möchte ich auch nochmal mit betonen, man Menschen nicht zutraut, mit Geld umzugehen. Weil das ist ein Schlüsselpunkt, den können wir auch diskutieren, wie man Armut anders kämpfen kann. Und da fordern ja viele Sozialverbände seit Jahren zu Recht einfach die Bedarfsdeckungslücke, um die es geht. Das ist das, was Menschen Leid im Alltag verursacht, dass sie nicht genügend Geld haben für ihren Konsum, den notwendigen, dass man die durch Geldleistungen und nicht durch Sachleistungen füllt, diese Lücke.
Also, was Sie nicht sehen konnten, Herr Selke, Peter Metz und Rainer Häusler vom Vorstand der Frankfurter Tafel haben lange Zeit zustimmen können bei dem, was Sie gesagt haben, am Ende aber nicht. Und zwar bei dem Punkt, und erläutern Sie uns das, Herr Metz, vielleicht, als es um die Frage ging, können Menschen ihr eigenes Budget organisieren.
Genau, das hat mich etwas stutzig gemacht. Ich weiß nicht, woher diese Auffassung kommt. Keiner geht davon aus, dass unsere Kunden, ich sage wieder weiterhin Kunden, nicht mit dem Geld umgehen können. Sie bekommen Hartz IV, um den gebräuchlichen Begriff zu benennen. Aber nichtsdestotrotz ist das das Minimum. Und jeder möchte gern über dem Minimum hinaus noch etwas zur Freude des Lebens haben. Und dafür ist die Tafel da. Die Tafel ist auch dafür da. Es wird überall propagiert, dass man Lebensmittel nicht wegwerfen soll. Und genau das greifen wir auf, indem wir Sachen, die normalerweise früher von den Märkten in Abfall geworfen wurden, jetzt uns gegeben werden und wir es dann wiederum an Bedürftige oder Gäste eben weitergeben. Insofern ist das für mich etwas unverständlich, dass Sie sagen, es wäre nicht möglich, dass die Leute mit Geld umgehen. Das hat damit an sich nichts zu tun.
Ich habe das anders gemeint. Ich habe gesagt, die Tatsache, dass wir in Deutschland ein flächendeckendes System, die Tafeln seit fast 30 Jahren zulassen, verstetigen, politisch Beschirmherrschaften, basiert auf der Grundlage, dass man Menschen unterstellt, nicht ich, ganz im Gegenteil, dass sie mit Geld nicht umgehen könnten. Weil sonst könnte man ja die Regelsätze erhöhen und die bescheidenen Forderungen, die es gibt, wir sind jetzt hier schon eigentlich bei Lösungsansätzen, die sind im Bereich von 60 bis 100 Euro, würden Menschen helfen, dass sie eben überhaupt gar keine Tafeln bräuchten. Und diese Argumentation, das ist eben der Scheidepunkt, argumentiert man aus einer Innenperspektive heraus, die Tafeln schon als absolut normal, selbstverständlich voraussetzen, die ganze Arbeit, die ganzen Strukturen, die aufgebaut wurden. Oder fragt man sich, was ist eigentlich eine Alternative zu Tafeln? Und eine Alternative zu Tafeln in einer zivilisierten, modernen Gesellschaft kann eigentlich nur sein, Almosensysteme abzuschaffen. Und dazu muss man Menschen befähigen, selbstbestimmt sich zu versorgen. Es gibt, ich möchte es mal ganz kurz einflechten, ein Beispiel, das ich seit vielen Jahren begleite in Salzburg, der Geldverteiler vom Mirabellplatz, ein freiwilliger, ehemaliger Theologe, verteilt Geld, explizit Geld, vertrauensvoll an arme Menschen und hilft ihnen so über schwierige Situationen, zum Beispiel Mietzahlungen, Energiezahlungen und so weiter, zu kommen. Und zwar im Bereich von 100 bis 400 Euro. Das setzt sehr viel Vertrauen voraus und wir haben ein Menschenbild, das sehr stark auf Misstrauen basiert. Und deswegen ist es für uns sehr selbstverständlich, dass wir alles über Sachspenden regeln. Das ist die Grundlage der Tafeln. Und wenn Sie mir noch ganz kurz erlauben, dieses Narrativ, die Erzählung der Lebensmittelrettung ist ein wirklich moderner Mythos. Es gibt keine vernünftige wissenschaftliche Studie, die zeigt, dass Tafeln wirklich signifikant spürbar an dieser Lebensmittelverschwendung oder dass sie das reduzieren. Die Zahlen sind wirklich nicht belastbar. Das ist im homöopathischen Maßstab. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Supermärkte sehr viel sensibler geworden sind und selbst sehr viel mehr aufpassen, bessere Logistik, bessere Lieferketten. Das ist übrigens auch ein Problem, das zu diesem Hilferuf und dieser Veränderung geführt hat, weil in den 1990er Jahren konnten Tafeln sehr stark auf das, was überflüssig ist, zurückgreifen. Mittlerweile wird das immer weniger. Und das liegt auch daran, dass die Konsumenten kritischer geworden sind und die Supermärkte besser mit ihrer Logistik.
Also ausgerechnet um diesen letzten Punkt haben wir uns natürlich in der Vorbereitung auch gekümmert. Eva-Maria Götz, Sie haben mal nach Studien geschaut. Und inzwischen wird man eben sagen können, dass die Situation sich verglichen mit dem Beginn der Tafeln verändert hat.
Ja, ich habe nicht nur nach Studien geschaut, sondern ich habe auch die großen Einzelhandelsketten angeschrieben und gefragt, ob es belastbare Zahlen gäbe, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen würden. Belastbare Zahlen habe ich nicht bekommen, aber mir haben immerhin 5 der großen Anbieter geantwortet mit sehr ausführlichen Antworten, in denen klar wurde, dass dieses Problem der Lebensmittelverschwendung und des Abfalls doch mittlerweile sehr behandelt wird, sehr bewusst behandelt wird und natürlich mit einer gezielteren Einkauf, mit einem digitalen Einkauf, mit individueller Verpackung auch versucht wird, dem entgegenzugehen. Denn es ist ja so, dass 12 Millionen Tonnen, so hat das Thünen-Institut errechnet, an Lebensmitteln im Jahr in Deutschland alleine weggeworfen werden. 75 Kilo pro Kopf der Einwohner sind das. Nur 4% entfallen allerdings davon auf den Handel. Der Rest ist jeder Einzelne von uns, der die Lebensmittel wegwirft. Aber es gibt verschiedene Versuche, dem entgegenzugehen. Die EU versucht im Moment das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht abzuschaffen, das gibt es seit 40 Jahren, aber zumindest zu verändern. Die Bundesregierung hat jetzt Anfang des Jahres beschlossen, sie versuchen, die Abfälle zu halbieren bis 2030, indem sie den Handel auch noch zu Selbstverpflichtungen ermutigen wollen. In Frankreich und Tschechien wird das anders gehandhabt. Da ist das Wegwerfen von Lebensmitteln verboten. Und im Bundesrat bei uns gibt es eine Initiative zur verpflichtenden Abgabe von abgelaufenen Lebensmitteln, verpackten Lebensmitteln an gemeinnützige Einrichtungen wie die Tafel. Also das bestätigt natürlich, dass die Tafeln sich so verstetigt haben, dass sie schon wirklich mit im System dazugehören. Die Tafeln gibt es seit 1993. Und mittlerweile gibt es aber auch Alternativen, wie man mit den Lebensmitteln umgehen könnte. Es gibt eine Initiative, die das Containern, also das Entnehmen von abgelaufenen oder nicht mehr guten Lebensmitteln aus den Containern der Lebensmittelhändler legalisieren möchte. Das ist im Moment noch verboten aus eigentumsrechtlichen Gründen. Es gibt Initiativen wie Foodsharing, das gibt es seit 2012, eine Plattform, auf der Ehrenamtler Warenkörbe zusammenstellen und vor allem online verteilen. Es gibt Apps wie Too Good To Go, die sich an Restaurants, Hotels und Supermärkte wendet, die dann Resteboxen zu vergünstigten Preis verkaufen. Es gibt mittlerweile Einzelhändler in Berlin oder in Köln, die abgelaufene Lebensmittel von den großen Händlern abholen und in kleinen Geschäften zu günstigem Preis verkaufen an alle. In München gibt es sogar einen Einzelhandel, der Lebensmittel selbst verschenkt. Da geht es gar nicht mehr über die Tafel, sondern da kann sich jeder holen, was abgelaufen ist. Ja, so gibt es einiges an Initiativen, aber noch ist es so, dass der Einzelhandel ungefähr die Hälfte seiner abgelaufenen Lebensmittel an die Tafeln abgibt.
Das ist interessant und wir müssen es nochmal auf die Frankfurter Situation beziehen. Herr Häusler, Sie sind als Vorsitzender ja seit den Anfängen dabei. Also schon vor, ich glaube, die Frankfurter Tafel ist die zweitälteste in Deutschland.
Ja, seit dem 4.5.1995 gibt es diese Tafel.
Ganz genau. Und diese Entwicklungstendenzen, die wir jetzt beschrieben haben, also dass der Handel anders agiert, dass die Supermärkte durch digitalen Einkauf halt dann auch weniger Überschüsse abends im Laden haben, das zwingt doch die Tafel dann auch umzudenken, weil egal wie viele Menschen jetzt hier nach Bornheim kommen, es wird unweigerlich auf der Seite weniger.
Ja gut, also als erstes müssen wir uns mal hier, glaube ich, auch gemeinsam davon verabschieden, dass wir in der Lage sind, jeder für sich die Welt zu retten. Wir von der Tafel sind in der Lage, ein ganz kleines Fitzelchen von dem, und wir sind ja erstens regional orientiert und auch hier sieht man das ja auch wieder, selbst in der Regionalität wird nochmal unterteilt, um wirklich in dem Bereich, in dem man sich aufhält, ein bisschen näher an die Rettung der Welt zu kommen. Aber wir schaffen das nicht, als Tafel die Lebensmittelverschwendung zu beenden. Aber wir können unser kleines Teil dazu beitragen. Und ich sage Ihnen, wenn es nur noch so klein ist, wir machen das weiter. Wenn irgendeiner sagen würde, wir retten nicht mehr, dann wird es halt weggeschmissen. Also bleiben wir doch bei unserer Theorie. Und wir nehmen die Lebensmittel nur, um Bedürftigen zu helfen.
Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, das hat Herr Selke nicht gesehen, weil er telefonisch zugeschaltet ist. Seine Kritik war ja eine systemische, eine sozialpolitische Kritik. Das war, glaube ich, nicht so verstanden, auch wenn sie das persönlich angefasst hat, an ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Das muss man, glaube ich, voneinander trennen.
Ja, ich trenne immer sehr schwer von Persönliches, von dem, was ich tue. Und das ist auch der Grund, warum ich sozusagen aus meinem Gefühl raus ewig bei der Frankfurter Tafel bin, also von Anfang an. Weil ich arbeite lieber mit dem Herzen als mit dem Kopf, muss aber den Kopf immer mal wieder benutzen, dass das Herz nicht was kaputt macht. Mhm. Und das Ziel der Tafel ist, wir arbeiten mit dem Herzen für Bedürftige, müssen aber mit dem Kopf arbeiten, dass die Tafelidee erhalten bleibt.
Aber wenn die Supermärkte ihre Strategien verändern, dann muss es die Tafel ja vielleicht auch.
Die Strategie haben wir ja geändert. Weil, was ein bisschen merkwürdig klingt, was ja eben auch vorgeschlagen wurde, wir nehmen einfach 60 Euro und geben dem jeden, der bedürftig ist, und dann soll er seine Probleme selber lösen. Das können wir nicht, das ist nicht unser Prinzip. Unser Prinzip ist vom ersten Tag an, wir sammeln Lebensmittel, die weggeworfen werden und geben sie dahin, wo sie hingehören, heißt auch unser interner Spruch, und das sind die Bedürftigen.
Und Frau Walter, ich würde gerne Sie noch mal einbeziehen, weil Sie haben ja auch jetzt schon einige Jahre ehrenamtliche Arbeit hier auf dem Buckel. Wenn Sie das mal ein bisschen aus der Distanz betrachten, was im Moment passiert, und eher an Ihre Anfänge denken, was ist da die Entwicklung, die Ihnen zuallererst auffällt?
Das ist jetzt etwas schwierig. Wir hatten ja auch die Syrer, also wir hatten die anderen Leute, die in ihrer Art ein bisschen anders waren als jetzt die Ukrainer. Aber es wurde nach und nach immer mehr Bedürftige, die auch kurzfristig bedürftig sind. Das heißt über Corona, dass jemand wirklich in dem Moment hierher kommt und praktisch seine Bankrotterklärung aufgibt. Und ich habe auch hier sehr viel weinende Leute schon gehabt, die einfach das aufgeben müssen, dass sie sich selbst ernähren können. Und wir sind wirklich nur, was Herr Häusler und auch Herr Metz gesagt hat, dazu in der Lage, ein kleines bisschen auszuhelfen. Und das tun wir gern. Aber es wurde immer etwas weniger. Früher konnten wir etwas opulenter, da habe ich wirklich größer als ich war in den Kisten gestanden. Und jetzt sind sie vielleicht so bis zum Hals. Da ja, müssen wir halt ein bisschen dann variieren, was wir alles in die Kisten geben. Und wir versuchen es auch manchmal sogar, dass ein ganzes Gericht zusammenkommt. Aber es muss manchmal sehr schnell gehen. Und wir haben auch viele Helfer, die nur kurzfristig da sind. Und wir sind denen auch sehr dankbar noch dafür.
Sie sind jetzt die Erste, die das Stichwort Corona erwähnt haben. Da wird man ja sagen müssen, das war für die Tafel auch eine komplizierte Zeit, weil Bedürfnisse sind weiterhin da.
Ja.
Aber konnten Sie denn hier weitermachen?
Wir haben es hier für den Merianplatz so geregelt, die ganze Mannschaft, die ich habe, ist meistens etwas ältere Modelle, um das vorsichtig auszudrücken. Und ich habe abgefragt, wer kommen will, wer nicht. Und dann haben wir beschlossen, dass wir eigentlich mal 4 Wochen dicht machen. In dem Moment hat die damalige Frankfurt-Chefin Frau Kleber gesagt, nein, sie kriegt über Sozialdienste, über Handy und alles mögliche junge Leute. Und dann bin ich noch 2-mal hier geblieben und habe die eingewiesen. Es waren Studenten, die sehr, sehr engagiert waren, die heute teilweise noch dabei sind. Aber jetzt müssen sie in die Uni gehen. Und wir haben es versucht, damit zu lösen. Und ich bin so nach 3 Wochen wiedergekommen und dann trottelt es auch langsam nach, kamen dann wieder die alten Leute zusammen. Ja, aber es war ein Problem.
Ja, aber Herr Cohen, wenn wir Sie noch mal mit dazu nehmen, Sie sind jetzt unter denen, die hier mithelfen, tatsächlich noch einer der Jüngeren.
Ja.
Haben Sie inzwischen herausgekriegt, warum das so ist?
Ich glaube, das liegt nicht wirklich am Alter. Das liegt zum einen an dem, Gott sei Dank, wie ich finde, steigenden Bewusstsein, auch in der Gesellschaft, dass ehrenamtliche Tätigkeit notwendig ist. Aber viele Leute sind ja nun auch tatsächlich arbeitstätig und können sich nicht unbedingt immer den entsprechenden Zeitraum freinehmen. Mhm. Ja. Von daher, ich bin als freiberuflicher Schauspieler sehr flexibel und für mich ist das mittlerweile hier auch eine fester Termin in der Woche, also da geht auch nichts drum.
Ja, warum ist Ihnen das wichtig? Warum machen Sie das?
Ich finde, unsere Gesellschaft hier macht schon ganz viel. Wenn ich mir andere Länder anschaue, bekommen Menschen, die wenig bis gar nichts haben, sehr viel weniger Unterstützung. Und ich persönlich finde, es ist wichtig, einen Teil zurückzugeben. Bevor ich hier bei der Tafel war, war ich ehrenamtlich als Erste-Hilfe-Ausbilder tätig, 5 Jahre lang.
Ja.
Und bin dann, weil ich irgendwann einfach nicht mehr konnte und selber dann auch in diese Situation kam, habe ich festgestellt, das hier ist eine Arbeit, die für mich in dem Moment fast noch wichtiger ist. Was mir persönlich auch hier in dem Team geholfen hat, um auch mich selber wieder aus diesem Tief rauszuholen. Und zum anderen eben auch das Gefühl, ich kann hier was bewerkstelligen, was sinnvoll ist.
Herr Sasnowski, Sie als Pfarrer hier in der, und diesmal sage ich freikirchlichen Gemeinde, das ist, glaube ich, etwas, was Ihrem Ideal ziemlich nahe kommt. Also, dass es nicht eine Trennung gibt zwischen denen, die Hilfe in Anspruch nehmen und anderen, die sie gewähren, in Anführungsstrichen.
Ja, genau. Also es liegt uns schon am Herzen und versuchen das in unseren Projekten, wie zum Beispiel dem Mittagstisch donnerstags, Menschen, die Gäste sind, aus unterschiedlichen Gründen vielleicht momentan oder für eine längere Zeit haben, doch immer wieder einzuladen auf die Seite derer, die sich einbringen, also sozusagen mitarbeiten, zu gewinnen, zu finden, zu motivieren, mitzuarbeiten. Und das gelingt. Wir arbeiten auch zusammen mit der Gerichtshilfe. Auch das sind ja dann auch Menschen mit Menschen, die in unserem Team mit dabei sind und eine regelmäßige Arbeit dann quasi einmal in der Woche haben.
Aber warum machen Sie es morgen beim Mittagstisch anders, als es die Tafel heute macht? Da spielt ja bei Ihnen dann zum Beispiel der Frankfurt-Pass als Zugangsvoraussetzung keine Rolle.
Ja, genau. Natürlich muss die Verwaltung, muss man Grenzen irgendwo setzen, sonst ist es schwierig. Wir haben jetzt, als wir vor 20 Jahren angefangen haben, gesagt, wir möchten eigentlich Menschen zusammenbringen aus unterschiedlichen Milieus, sage ich jetzt mal auch, ältere Menschen, die hier einsam leben und sagen, nee, ich koche mir lieber nicht und Menschen, die vielleicht tatsächlich auf Hilfe angewiesen sind. Und da gibt es eben diese Grenze, wo man den Frankfurt-Pass beantragen kann. Und wenn man ein paar Euro drüber liegt, kriegt man dann eben nicht mehr. Dann ist man eigentlich bei der Tafel sozusagen fehl am Platz. Da bekommt man theoretisch nichts mehr. Und wir haben gesagt, wir möchten nicht kontrollieren. Wir wollen keine Pässe haben, sondern wer hierher kommt, wer mit isst, wer Kleidung kauft, darf, kann kommen. Wir kontrollieren das nicht. Auf der anderen Seite sind das dann auch Menschen, die sich versuchen einzubringen, mitzuhelfen.
Mhm. Frau Walter, das war gerade eine interessante Geste, die Sie mit der Hand gemacht haben.
Ja.
Als ob Sie jetzt gar nicht so sehr die scharfe Grenze wollen, also Hartz IV oder nicht Hartz IV.
Wir nehmen sie an, aber sehr oft kommen Leute und sagen, wir sind 2, 3, 5 Euro drüber und wir kriegen keinen Frankfurt-Pass, kriege ich trotzdem was. Wir sind keine Bürokraten hier, wir sind da, um zu helfen.
Aber wie machen Sie es praktisch?
Dann kriegt es. Ganz einfach. Kommt sie mit den Tüten und dann werden sie voll gemacht, soweit es geht.
Mhm. Auf der Basis von Vertrauen?
Natürlich. Sie sehen es den Leuten auch, man möchte es zwar nicht sagen, man sieht es den manchen Leuten wirklich an. Und wenn die kommen und sagen, sie sind 3 Euro drüber, Gott, wir sind da, um zu helfen. Also machen wir die Taschen voll,
ja,
solange wir es haben.
Ja, aber das ist auch was Trauriges, was Sie jetzt gesagt haben.
Natürlich.
Dass man es den Leuten ansieht.
Viele von unseren Kunden versuchen es sogar, dass man das nicht sieht.
Ja.
Und machen sich ein bisschen feiner. Das ist das andere Extrem.
Wenn es zur Tafel geht?
Ja, natürlich. Das sollen ja um Gottes Willen die Nachbarn nicht unbedingt wissen. Mhm. Man kommt mit großen Tüten nach Hause und sagt, man war einkaufen. Klingt doch besser.
Ja, das ist das Thema Scham.
Ja.
Und das dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, warum es nicht für Sie ganz einfach war, Menschen dann auch zu bewegen, dass sie Auskunft über ihre Situation geben.
Ja.
Was haben Sie zu hören bekommen?
Ich muss ehrlich sagen, ich kenne meine Kunden. Wir haben ja 300 hier im Monat ungefähr. Die kenne ich nicht einzeln. Ich konnte nur auf die zurückgreifen, die ich kenne. Aber viele von den Kunden wollen natürlich um Gottes Willen nicht gesehen werden. Und man geht halt dann vom Einkauf nach Hause. Das klingt weitaus besser.
Herr Cohen, Sie haben von dem Tief gesprochen. Ist das ein Tief, was auch mit Scham verbunden war?
Bedingt, ja. Am Anfang war es mir tatsächlich kaum möglich. Also das war ein persönliches Tief auch, was mit meiner beruflichen Situation zusammenhing. Aber es war auch das Gefühl jetzt in der Konsequenz aufgrund meiner Erkrankung nicht mehr diese Sprünge, wie jeder andere auch. Also Urlaub ist nicht drin. Ich habe vor 10 Jahren vielleicht das letzte Mal Urlaub gemacht. Mhm. Und das ist schon sehr unangenehm. Und da war es gut, auch hier aufgefangen zu werden und mich selber einzubringen und das Gefühl zu haben, ich bin nicht mehr, da hat sich die Schamgrenze so ein bisschen verschoben, da wurde es dann viel leichter in dem Moment.
Das lassen wir so stehen und greifen manches davon dann wieder auf nach den 11 Uhr Nachrichten. Ich will noch einmal einladen, weil wir das nachher dann auch vortragen wollen, was es für Reaktionen von Ihnen, von den Hörerinnen und Hörern gegeben hat, anzurufen unter 00800 4464 4464 oder agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Deutschland ist zweifellos ein reiches Land. Eines, das gewohnt ist, zwischen 20 verschiedenen Joghurtsorten im Supermarkt zu unterscheiden. Aber an diesem Ort, wo wir heute zu Gast sind mit Agenda, kann man nicht allzu wählerisch sein. Hier wird mitgenommen und dann geschaut, was man draus kochen kann. Oder auch, es wird getauscht, wie wir gehört haben. Wir sind zu Gast in Frankfurt-Bornheim bei einer von 12 Frankfurter Ausgabestellen der Tafel. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Ja, und da wir heute darüber sprechen, wie die Tafeln insgesamt, Frankfurt-Bornheim steht da stellvertretend für die Situation an vielen, vielen Orten in Deutschland, wie die Tafeln damit umgehen, dass einerseits die Lebensmittelspenden weniger werden, aber die Zahl der Bedürftigen steigt, müssen wir unbedingt noch mal zurückkommen auf das, was wir vor den Nachrichten gehört haben. Wir haben nachgedacht über Scham. Wir haben, ganz herzlichen Dank, Herr Cohen, dass Sie das so eindrucksvoll von innen her geschildert haben. Wir haben auch darüber etwas erfahren. Ja, und Stefan Selke, Soziologe von der Hochschule in Furtwangen, Sie sind ja nun mal für die Außenperspektive zuständig und trotzdem wird die Innenperspektive ja auch Sie bewegt haben.
Ja, natürlich. Ich fand es jetzt auch gerade sehr, sehr intensiv zu hören, dass die Tafel jemanden aufgefangen hat, wie der Tafelgast das gesagt hat. Und dennoch müssen wir aus der Distanz nochmal vielleicht einen Blick wagen auf die Rolle, die Funktion der Tafeln, weil das ist doch eigentlich die Frage, die uns für die nächsten Jahre beschäftigen sollte. Welche Rolle haben denn Tafeln in einem so reichen Land? Und ich glaube, das ganz große Missverständnis an dieser Stelle sind einfach die Dimensionen des Tafelwesens. Die Engagierten einer Tafel, der Frankfurter Tafel, auch wenn es 12 Ausgabestellen sind, sehen erstmal ihre lokale, regionale Perspektive, so wurde das ja vorhin auch genannt. Aber es gibt auch eine nationale und sogar eine globale Perspektive. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass solche Foodbank-Systeme, also Lebensmittelbanken, so wird es oft international genannt, Tafel ist eine typisch deutsche Bezeichnung, ganz oft im Zuge eines Umbaus der Politik in reichen Ländern auftreten, seit den 60er Jahren, verstärkt seit den 80er, 90er Jahren. und dass sowas wie eine Entpolitisierung von Armutspolitik und Entskandalisierung von Armutspolitik weltweit damit einhergeht. USA ist Vorreiter, aber auch England, wo ich zum Beispiel geforscht habe. Das Beispiel England möchte ich ganz kurz mal anbringen. Einfach den Blick weiten. Die Frage ist nämlich, ob Tafel ein Nothilfesystem ist. In England darf man dreimal zu einer Tafel gehen und dann darf man erstmal nicht hingehen. Das ist explizit ein Nothilfesystem und jede Bürgerin weiß das. In Deutschland haben die Tafeln sich mit ihrer Public Relation, mit ihrer Kommunikation, mit ihrer Außendarstellung zu einem zweitklassigen Versorgungssystem, Vollversorgungssystem stilisiert und können genau das nicht leisten. Das ist also eine Falle, die eigentlich selbst gebaut wurde. Das ganze Engagement, das jetzt hier auch deutlich wurde, das in diesem Nothilfebereich sicherlich sinnvoll ist, das Ehrenamt kann eben diese verstetigte Nebenversorgung oder Parallelversorgung nicht leisten. Und da stellt sich dann eben auch wieder die Frage, in welchem System werden Menschen eigentlich aufgefangen? Ist das tatsächlich eine gesellschaftliche Teilhabe? Oder ist das eine Parallelgesellschaft, ein Paralleluniversum, wenn man so möchte? Katrin Göring-Eckardt
also, Sie haben ein interessantes Wort gewählt, Herr Selke.
Ja?
Sie haben von Entskandalisierung gesprochen.
Ja, genau.
Das kann ja eigentlich nur bedeuten, übrigens glaube ich, dass Uwe Sasnowski der Einzige hier in der Runde ist, der zustimmend reagiert hat auf das, was Sie gesagt haben. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, Sie wünschen sich, dass Armut skandalisiert wird weiterhin und Sie wehren sich dagegen, dass wir uns daran gewöhnen, dass eben viele tausend Menschen in dieser Stadt, allein in Frankfurt, Sie hatten, glaube ich, Herr Häusler gesagt, 27.000 Menschen kommen zu den Tafeln. Es soll keine Gewöhnung geben. Herr Sasnowski, habe ich Ihre Geste richtig gedeutet?
Ja also dass es Armut gibt in Deutschland, in so einem reichen Land, das ist schon ein Skandal. Und ob der Vorschlag von Herrn Selke, das über eine Transferleistung finanziell zu ändern, also oder zumindest einen politischen Weg zu finden, das würde ich sehr unterstützen. Das ist auch unser Anliegen, eigentlich ein politischer. Aber deswegen muss man den Menschen ja in ihrer Not, sage ich jetzt mal kurzfristig, trotzdem zur Seite stehen. Es fehlt die politische Dimension unseres Handelns.
Mhm. Es ist ja die Frage, wir hatten jetzt das Beispiel England gehört. Herr Häusler, Notfall. Versorgung oder eben Grundversorgung? Das ist ja auch etwas, wozu Sie sich stellen müssen. Jetzt müssen wir nur noch das Mikrofon, ja, Herrn Häusler.
Das ist so. Gut. Genau. Also wir stellen uns natürlich gerne diese Herausforderung, Notfallversorgung. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, Grundversorgung haben wir nie gewollt. Wir sind immer nur eine kleine Ergänzung zu dem, was eigentlich Staatsaufgabe ist. Da stehe ich voll auf der Seite von unserem Gesprächspartner. Aber das Ziel ist ja auch nicht, dass wir als Tafel ein Problem lösen, sondern wir wollen die Lösung eines Problems leichter machen. Wir wollen ein bisschen dazu beitragen, dass das Leben heute lebenswert wird. Und wenn wir dafür für die Zukunft was beitragen können, machen wir das gerne. Aber die Armut abschaffen, dieses Ziel hatte die Tafel noch nie, weil das kann die Tafel gar nicht. Wir sind Realisten, die mit Herz und Verstand dahin gehen, wo die Bedürftigkeit ist. Und für diese Bedürftigkeit stehen wir, die Frau, den Mann, und wir gendern das auch gerne noch ein bisschen. Also wir stehen dafür da, dass wir den Bedürftigen in der akuten Situation helfen. Und für mich ist jeder Bedürftige jeden Tag ein Notfall und nicht einmal drei Tage. Das ist mal eine ganz wichtige Entscheidung. Und die Entscheidung mit diesen Foodbanken, das ist genau das Gegenteil von regionaler Hilfe. Da werden die Lebensmittel 100 Kilometer gesammelt, weggeschafft. Und dann fährt man 150 Kilometer zurück, um sie zu holen. Und wir machen das kurz, wir machen das nachhaltig, wir machen das CO2-arm. Wir sorgen dafür, dass die Lebensmittel auf dem kürzesten Weg von der Abfallstelle zum Bedürftigen kommen.
So, jetzt müssen wir noch was über die kurzen Wege sagen. Denn während wir hier nachgedacht haben, sind inzwischen drei von den Kühlwagen der Frankfurter Tafel hier vorgefahren. Es werden die Kisten ausgeladen, Eva-Maria Götz.
Ja, es ist sogar schon der vierte da. Das sind auch wirklich größere Transporter, die Frankfurter Tafel hier hat. Und ich gehe mal hin, das ist nämlich ein ganz tolles System. Sobald hier einer dieser Transporter auf den Hof fährt, vor die Kirche, springen alle Ehrenamtler auf, ich denke 20 an der Zahl werden es sein, bilden eine Menschenkette und dann wird eine Kiste nach dem anderen aus dem Transporter gehoben und durch die Menschenkette ins Innere der Kirche transportiert. Und ich gucke mal in die Kisten rein. Im Moment ist es gerade wieder sehr viel Obst und Gemüse, aber hier im Eingangsbereich stehen auch mittlerweile Kisten mit Quark, mit Joghurt, mit Milch. Es gibt Kisten mit Fleisch- und Wurstwaren, auf denen steht noch drauf -30%. Das dürfen die Lebensmittelläden jetzt nach dem neuen Rabattgesetz, das im Mai jetzt in Kraft getreten ist, dürfen sie selber auch schneller verkaufen. Abgelaufen oder nicht mehr ganz haltbare Lebensmittel. Und ja, es gibt auch Brot. Brot ist jetzt mitgekommen, ein bisschen Kuchen und Teilchen. Und hier wird also rege gearbeitet und alles wird sofort aufgebrochen und in Kisten weiter verpackt.
Ja, und es ist ja jetzt alles noch Vorbereitung, Gabi Walter. Wir hatten ja gesagt, um 12:30 wird dann erst verteilt.
Ja.
Manchmal zieht sich das bis in den späteren Nachmittag hinein.
Ja.
Und was ich von Ihnen im Ohr habe, und das sollten Sie noch mal genauer sagen, vor allem mit dem Hinweis, dass die meisten, die hier mitmachen, ehrenamtlich ja nicht mehr so ganz, ganz jung sind.
Richtig.
Dass Ihre Leute platt sind.
Ja, das kann ich bestätigen. Wir haben das vor kurzem gemacht, dass wir hier um 8:45 angekommen sind. Dann müssen wir den Raum erst für unsere Belange vorbereiten. Dann kommen 7 Sprinter. Die müssen mit schweren Kisten entladen werden. Dann wird sortiert und dann ist es langsam 12:30. Und dann kommen unsere Kunden, geben uns 3 Taschen und die füllen wir. Und das in einem zarten Alter von um die 70 im Durchschnitt wahrscheinlich bei mir. Und das dann bis um 5 Uhr, das geht in die Knochen.
Wir haben ja vorhin gehört, dass die Lebensmittelspenden weniger werden. Das heißt, die Tafel ist darauf angewiesen, dass sie halt auch Geldspenden bekommt und von diesen Geldspenden etwas zukaufen kann. Wie ist es denn mit dem Nachwuchs bei Ehrenamtlichen? Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr beliebte ehrenamtliche Tätigkeit.
Also ich muss sagen, wir haben hier am Merianplatz kaum Probleme damit. Wir kriegen auch von Firmen, die geben uns ihre oder machen es uns möglich, dass ihre Mitarbeiter zum Social Day kommen.
Was ist das?
Das ist das. Die Firmen bezahlen ihre Leute, sie dürfen aber einen Tag sozial arbeiten und können sich dann raussuchen, ob Kindergarten, Altenheim oder irgendetwas. Und da kriegen wir jetzt, bin ich jetzt bis Ende Juli, kriege ich jedes Mal 2 ehrenamtliche Helfer. Und die sind meistens sehr engagiert. Also die möchten gern mitmachen und möchten mitarbeiten und sind wirklich top dabei.
Aber die müssen Sie dann auch immer erstmal einarbeiten?
Ich muss sie natürlich erstmal einweisen. Ich erzähle Ihnen das Theoretische und zeige Ihnen alles. Und dann kommen Sie zu einem erfahrenen Mitarbeiter unter die Fittiche und der lernt Sie an. Und dann funktionieren die meistens wunderbar.
Das ist wieder ein Beispiel dafür, Herr Metz, vielleicht sagen Sie was dazu, dass die Tafel eigentlich immer professioneller wird.
Ja, professioneller ist ein hehrer Ausdruck, muss ich sagen, aber in der Tat versuchen wir schon, das alles so zu organisieren, dass es optimal läuft. Und das wird auch im Außenfeld so dargestellt, muss ich sagen. Sie haben es gerade gehört, dass viele große Firmen, Versicherungen, Banken eben ihre Leute freistellen, weil sie einfach davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass ihre Mitarbeiter auch mal an der Basis die Armut sehen, weil viele leben in einem, ja, Kuckuckswolkenheim, muss man fast sagen, und die wissen gar nicht, was Armut ist. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es wunderschön, wenn Menschen sich freiwillig hier zu uns begeben, mitarbeiten, und oftmals ist es so, dass sie sogar noch häufiger dann kommen wollen, weil sie einfach erkannt haben, dass es eine wichtige Tätigkeit ist.
Ja, und Frankfurt ist dann in der Hinsicht natürlich auch eine Stadt mit sehr schroffen Gegensätzen.
So, wir haben einerseits, nicht umsonst heißt Frankfurt die Bankenstadt, wir haben sehr viele Menschen, die halt in der Tat im oberen Level leben, aber wir haben selbstverständlich auch viele, die mit Hartz IV versorgt werden. Das ist so, das wird immer so sein. Man kann sagen, man will die Armut abschaffen, das ist ein hehres Ziel, wird aber von der Theorie her möglich sein, von der Praxis sicherlich nicht.
Jetzt wollen wir mal hören, was sich im Kreis unserer Hörerinnen und Hörer geregt hat als Reaktion auf das, was wir hier besprochen haben. Dörte Hinrichs wird das in Köln im Funkhaus zusammentragen.
Ja, es gab sehr viele Reaktionen, sowohl von Nutzern, Nutzerinnen der Tafel, von Helferinnen und Helfern, aber auch viele, die sich gemeldet haben, zum Beispiel geschrieben, ein Hörer fühlt sich durch die Sendung motiviert, selbst bei der Tafel sich zu melden und mitzumachen. Es gab aber auch viel Kritik grundsätzlicher Art, dass die Philosophie hinter der Tafel abzulehnen sei. Sie sei ein Spiegelbild der Gesellschaft, schreibt ein Hörer aus Berlin. Die Armut sei immanent. Alle Menschen könnten doch bei diesem Wohlstand auch angemessen versorgt werden. Dann in diese Richtung gehen viele, dass es ein Armutszeugnis darstellt und es gebe auch eine große Dunkelziffer an Bedürftigen, schreibt uns eine Hörerin, die aus Scham oder wegen der Bürokratie ihre Bedürftigkeit nicht nachweisen können oder wollen. In eine ähnliche Richtung geht ein anderer Hörer aus Mittelhessen, der schreibt, Projekte, bei denen man keinen Frankfurt-Pass vorzeigen muss, das wäre doch eine gute Idee. Eine Hörerin aus Würzburg, die selber seit 2,5 Jahren zur Tafel geht, sagt, sie hat sehr zwiespältige Gefühle, oft sei es sehr frustrierend, trotzdem sei es gut, dass es sie überhaupt gibt, in Anbetracht der knappen Regelleistung ALG 2, die man erhält. Es gibt aber zu bedenken, Obst und Gemüse werden von den Geschäften oft zu knapp, was die Haltbarkeit betrifft, abgegeben. Sie müsse generell sehr viel wegschmeißen, wenn sie zur Tafel geht. Ein Unternehmer hat uns geschrieben, der vor 15 Jahren pleite gegangen ist. Er war ganz oben, musste dann aber für 3 oder 4 Jahre zur Tafel gehen. Das war für ihn auch sehr schwer, diese Zeit. Er hat das Stichwort Container nochmal aufgegeben. Man sollte doch ein Gesetz wie in Frankreich einführen. Warum darf man nicht containern, fragt er. Das Stichwort ist ja auch schon gefallen. Viele kritisieren natürlich diese Almosen verteilen. Das müsse vielleicht irgendwie doch überflüssig gemacht werden. Der Staat müsse in die Verantwortung genommen werden. Auch der Missbrauch von Lebensmitteln durch Spekulation und Verschwendung sollte unter Strafe gestellt werden. Der Umgang mit Lebensmitteln sollte intelligenter werden, um das Verderben zu verhindern. Das schreiben viele. Es ist nicht nachvollziehbar, eine Kritik von einer Hörerin aus Görlitz, schreibt sie, dass EhrenamtlerInnen vom Staat ausgenutzt werden, obwohl ausreichend Geld vorhanden ist. Der Staat schleicht sich aus der Verantwortung. In diese Richtung gehen viele Hörer ein. Hörer aus Lüneburg hat uns geschrieben, er sagt, die Tafeln seien super für ältere oder beeinträchtigte Menschen, sollten aber nicht ausgenutzt werden. Und ein Hörer, Herr Dumann aus Itzehoe, hat uns geschrieben, er ist Mitglied beim Itzehoer Kleingartenverein. Dort geben sie Radieschen, Äpfel und so weiter bei der Itzehoer Tafel ab. Das sei doch eine gute Idee, die vielleicht auch andere Städte aufgreifen können. Und damit zurück zu Jürgen Wiebicke.
Interessantes Spannungsverhältnis, besten Dank Dörte Hinrichs, zwischen dem ganz Kleinen, den Radieschen, und dem ganz Großen. Wie kriegen wir die Armut abgeschafft? Ja, die Radieschen, gibt es sowas bei Ihnen auch, Frau Walter? Also, dass sozusagen aus eigener Zucht hier etwas abgeliefert wird?
Ja, das hatten wir schon öfter, dass Bauern kamen und uns eventuell Äpfel gebracht hatten. Oder letzte Woche war sogar eine Initiative da. Ich weiß nicht, wer es war. Sie wollten es nicht unbedingt sagen, aber haben uns eine Kiste Gurken gebracht und haben gesammelt und haben es uns abgegeben. Und wir nehmen es gerne, wir können es sehr gut gebrauchen.
Ja, aber wir dürfen das Grundsätzliche nicht außer Acht lassen, was ja hier immer wieder auch als Kritik geäußert worden ist. Der Dreh- und Angelpunkt, und da würde ich Sie, Herr Kohn, dann auch mal fragen wollen, ist die Regelleistung Hartz IV oder ALG II korrekt ausgesprochen. Das sind im Moment 449 Euro.
Ja, zuzüglich zu dem, was man an Miete bezahlt, und in meinem Fall auch noch ein Anteil an der Heizung, weil ich eine Gasheizung habe und daher auch damit koche, bekomme ich also auch nicht die gesamte, den gesamten Betrag erstattet. Also da kriege ich eine Unterstützung zusätzlich noch. Ja.
Gut, das heißt, wenn es das System Tafel nicht gäbe, was hieße das dann?
Für mich hieße es, dass wenn ich mir vielleicht nur mal ein Buch leisten möchte oder vielleicht wie andere Menschen auch mal ins Theater gehen, dass es dann sehr knapp wird. Dann muss ich eben vielleicht mal anstelle von Fleisch eben nur einen Salat essen, wenn es überhaupt dann dafür reicht. Also es ist so knapp bemessen, dass es eigentlich nicht wirklich reicht.
Was sagt die Runde, und Stefan Selke wird gleich noch mit dazugehören, aber ich will erstmal in die Runde schauen. Was sagt die Runde zu der Kritik, dass die Tafeln sozusagen das ausputzen, was der Sozialstaat nicht leistet? Frau Frau Walter, Sie heben an.
Ja, ich kann nur sagen, es wäre wunderschön, wenn wir keine Armut hätten und das nicht machen müssten. Es gibt immer so viele Leute, die durch die Netze fallen, trotzdem sehr viel getan wird. Wir sind nur da, um ein bisschen zu helfen, nur mehr nicht.
Ja, Herr Selke, das haben Sie jetzt mehrfach gehört. Ja. Also, dass die sozialpolitische Grundsatzdiskussion aus der Innenperspektive der Tafelleute damit beantwortet wird, dass man ganz praktisch hilft.
Ich glaube, sie ist da wirklich nicht mit beantwortet an der Stelle. Man muss an die richtige Stelle schauen, nicht so sehr auf die CO2-Bilanz beim Transport der Lebensmittel, sondern auf die Tatsache, dass wir die zweite Generation von Menschen haben, die Tafelnutzer sind in Deutschland und die das für selbstverständlich finden. Und ich möchte auch dem Redner von vorhin widersprechen, dass Armutsbekämpfung nur in der Theorie und nicht in der Praxis möglich ist. Ich habe vor 10 Jahren das Buch Schamland geschrieben, bin in Deutschland herumgereist, 3 Jahre, habe mit Tafelnutzerinnen und Tafelhelferinnen gesprochen und habe diese Annäherung an die Tafel, diese Schambesetzte auch beschrieben. Und mittlerweile haben Sie vorhin das selbst richtig gesagt, die Schamgrenze hat sich verschoben. Es ist normalisiert worden eigentlich. Und das möchte ich nochmal aufgreifen. Jetzt habe ich gerade in einem aktuellen Forschungsprojekt ein Buch geschrieben, Wunschland. Da beschreibe ich Utopien, reale Utopien, wo Armut auch wirklich bekämpft wird. Und es ist möglich, es gibt solche Praktiken, es gibt nur mangelnden Mut, es gibt Utopiemüdigkeit. Und wenn ich mit Politikern rede, um auf die Tafeln zurückzukommen, dann heißt es immer, warum sollen wir was anders machen? Es gibt doch die Tafeln, dann gehen Sie doch zu den Tafeln. Dieses Hinweisen auf die Tafeln, dieser Zeigefinger auf die Tafeln ist so selbstverständlich geworden, dass Menschen beim Beantragen von ALG II oder Grundsicherung im Alter schon den Mitgliedsausweis, den Blankoausweis für die nächstgelegene Tafel bekommen. Das finde ich ein Skandal. Und wir sollten wirklich ernsthaft überlegen, ob wir uns nicht mal Beispiele anschauen von Projekten, von Ländern, die mutiger sind. In Namibia, in Kanada hat man experimentiert mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das funktioniert gegen alle Unkenrufe wirklich sehr, sehr gut. Die Menschen werden nicht faul und passiv. Also was wir jetzt gerade auch nach 2 Jahren Corona mit den Tafeln zusammen gerne auch bräuchten, wäre eine Arbeit an einem Zivilisationswandel, an einer Utopie, die ja trotzdem nicht die Tafeln abschaffen würde. Die Tafeln als Nothilfe wird es wahrscheinlich noch lange brauchen. Aber ein klares Bewusstsein dafür, dass man sich, ich greife da den Hörer, das Hörerzitat, auf nicht instrumentalisieren lässt von der Politik. Und das passiert in Deutschland und es passiert weltweit in Staaten, die Ehrenamt instrumentalisieren im Sinne einer freiwilligen Gesellschaft. Das ist schade.
Wir müssen einen Punkt, Herr Selke, nochmal genauer anschauen. Denn das hatten Sie, Frau Walter, eingangs ja auch gesagt. Dieses Miteinander von Sozialbehörden und Tafeln. Also ist es tatsächlich so, dass Ämter, wenn Menschen Bedürftigkeit kenntlich machen, dass sie dann auf die Tafeln verweisen?
Ich habe das jetzt nur mit den Ukrainern mitbekommen, die uns hier wirklich den ganzen Platz gefüllt haben. Und bei der Frage, wieso sie gerade hierher kamen, wir wurden geschickt vom Sozialamt. Mhm. Das ist bei den anderen Kunden, die weisen wir auch darauf hin, dass wenn sie bedürftig sind, dass sie erst den Frankfurt-Pass beantragen müssen und dass sie sich dann bei uns melden können, einfach um ein bisschen sicher zu gehen.
Ja, wir hatten das ja vorhin schon, das Thema Scham. Und nun kam ja auch der Hinweis aus unserem Hörerkreis, also dass es natürlich auch Menschen gibt, die auch den Sozialbehörden gegenüber ihre Bedürftigkeit gar nicht aufdecken möchten und das dann halt mit viel weniger auskommen als das, worauf sie eigentlich Anspruch hätten.
Ja gut, ich kann die Leute nur auffordern dazu, das, was wir haben, geben wir raus, geben wir gerne raus. Aber die Schamgrenze zu überwinden, wie gesagt, ich versuche so sanft wie möglich mit allen von diesen Leuten umzugehen und ihnen die Schwelle zu erleichtern, darüber zu kommen. Aber sie müssen dann schon hierher kommen. Und wie gesagt, wir kümmern uns drum und sie brauchen hier. Im Grunde stehen sie ja mit den Gleichgesinnten dann wieder in der Reihe. So schlimm das ist. Also Armut abschaffen wäre das Schönste. Aber gleich werde ich umgefahren.
Ja, weil wieder ein LKW kommt. Wer weiß, was drin ist. Wir hatten über Professionalisierung gesprochen. Herr Häusler, diese Fahrzeuge alleine, das sind Kühlfahrzeuge. Sie müssen die Kühlkette einhalten, ne?
Ja, wir müssen darauf hinweisen, wir sind als Tafel, ähnlich wie Gastronomie oder Lebensmittelhandel, an alle gesundheitlichen Vorschriften gebunden und wir können nur in kühlfähigen Fahrzeugen liefern. Und so ein Fahrzeug kostet halt 60.000 bis 80.000 Euro. Und wir haben davon 12 Stück. Und wir haben uns vorgenommen, dass keines älter als 10 Jahre werden darf. Das ist sehr schwierig. Also Gott sei Dank halten die auch dann ein bisschen länger. Aber wie gesagt, unser Hauptthema ist es eben, dass wir im Gegensatz zu normalen Übergaben aus dem Container, der ja jetzt da angesprochen wurde, da würde ich gerne nochmal das Wort Scham nochmal benutzen, ja. Weil wir reden hier, dass Leute sich schämen, zur Tafel zu gehen, aber ich würde sagen, dass jemand, der an die Mülltonne geht, weil Container ist nichts anderes als eine Mülltonne für Lebensmittelbezeichnung, der muss viel mehr Scham überwinden. Und das Schlimme ist, wenn das der nicht mehr als Diebstahl gewertet wird, dann gehen nur die hin, die keine Scham haben. Und das sind genau die Falschen. Also das ist meine Vorstellung.
Herr Metz, Sie sind hier bei der Frankfurter Tafel der Mann für die Kasse.
Ja.
Und Sie haben mir etwas gesagt, was Sie zum Schluss noch mal sagen sollten. Also Sie wissen, was Sie brauchen für das System, so wie Sie es beschrieben haben. Aber Sie wissen nie, was reinkommt.
Das ist genau das Problem. Wir sind, wie gesagt, auf Spenden angewiesen. Wir kriegen keine staatlichen Zuschüsse. Und von daher, wenn ich überlege, was wir, ich kann ja den Betrag mal nennen, also es sind zwischen 40.000 und 45.000 Euro im Monat brauchen wir. Wir haben Festangestellte, 4,5. Das sind 2 Fahrer und 2 Innendienste, die das Ganze planen müssen, organisieren müssen. Und Herr Häusler hat es gerade erwähnt, wir haben 12 Autos. Die müssen unterhalten werden, es gibt Unfälle, die müssen bezahlt werden, Versicherung und dergleichen. Also es ist eine Riesensumme. Aber was reinkommt, das sind nämlich unsere Spenden. Das weiß ich eben nicht. Und deswegen ist es immer äußerst schwierig zu sagen, es funktioniert alles. Bis jetzt läuft es alles und es wird auch weiterhin laufen. Weil wir Gott sei Dank auch viele großzügige Spende haben, sonst würde das Ganze nicht funktionieren.
Ja, und wir sind gekommen, weil die Frankfurter Tafel, so wie viele andere Tafeln in Deutschland auch, darauf aufmerksam gemacht haben, dass es gerade knirscht und dass manche an den Grenzen ihrer Kapazitäten angekommen sind. Ja, und dann bedanke ich mich sehr, dass Sie sich hier für diese Runde Zeit genommen haben. Ich weiß gerade, Frau Walter, Sie müssen sich weiter kümmern. Agenda verabschiedet sich aus Frankfurt-Bornheim. Jürgen Wiebeke sagt Danke fürs Zuhören.